Willkommen zu deiner Wissensklette rund um das Thema Immobilien, positiver Cashflow, Curry, wie wir es auch nennen. Hier geht es hauptsächlich darum, wie schaffst du regelmäßigen, positiven, wiederkehrenden Cashflow. Wir nennen das Ganze auch Curry, kommt von Recurring Revenue, nicht von dem leckeren indischen Gericht Curry oder vielleicht auch thailändischen. Da gibt es scharfes Curry. Ich glaube, heute wird es auch scharf, weil wir reden vom Bauernkind zum Jet-Set-Boy über Immobilien und über Dubai und Mallorca und Australien. Es wird spannend, also freut euch auf die Folge heute. Wir haben heute zu Gast den Johannes Schwärzler, besser bekannt auch unter Flipper Immo. Jo, perfekt. Herzlich willkommen, Johannes.
Danke fürs Intro, Wahnsinn.
Ja, habe ich auch auswendig gelernt.
Ja, haben wir gerade besprochen.
So ist es. Nee. Die Anreise war ja erschwerlich heute.
Die war in Ordnung, ja. Deutsche Bahn halt.
Du, vielleicht nicht jeder kennt dich, aber jeder soll dich kennenlernen heute. Wo bist denn du hergekommen heute?
Aus dem Allgäu. Also ich bin aufgewachsen im Allgäu. Bin über Umwege jetzt auch wieder im Allgäu, aber da kommen wir noch gleich zu. Mhm. Und so ein typischer Landbursche. Ich war in der Feuerwehr, ein bisschen Fußball gespielt, eigentlich nur, um am Sonntag dann einen reinzukippen.
Ich wollte gerade sagen, dann müsst du sicherlich sehr trinkfest sein.
Richtig, Feuerwehr auch. Also
ja klar,
Feuerwehr ist eine super Sache, aber in der Freiwilligen, dann bist du eigentlich nur am Löschen.
Am Löschen, ja. Durstlöschen.
Ja, richtig.
Mega spannend. Wir haben uns jetzt das erste Mal kennengelernt auf dem Immocation-Kongress ganz kurz.
Ah ja, ja.
Dann haben wir hier und da mal in Instagram Kontakt gehabt, ja, wie man das heutzutage halt macht.
In die DMs geslidet.
Digitale Freundschaften schließen. Und du bist ja in dem Immobilienspiel schon länger unterwegs und hast auch, glaube ich, eine ganz spannende Story, die jetzt nicht auf jeden zutrifft. Mhm. Wo war denn also wie ist dein Werdegang gestartet? Vielleicht fangen wir so an. Du hast jetzt kurz erwähnt, du warst erst der Bauernboy. Und danach habe ich dich Jet Set Boy getauft, weil du hast ein paar Zwischenstationen gemacht, die sich spannend anhören aus meiner Perspektive. Aber wie ging das Ganze denn los? Weil du hast gesagt, du kommst aus dem Allgäu und hast da in einem kleinen Dorf wahrscheinlich gestartet.
Genau, wir sind auf 800 Meter so schön am Hang, Blick auf die Berge, 15 Kühe. Mhm. Wir haben, also muss man dazu sagen, wir haben damals mit Demeter angefangen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dir was sagt.
Mir sagt es was, das sind die teuersten Sachen, die ich im Rewe kaufen kann.
Das ist so die Oberstufe von Bio, also das ist wirklich, also auch berechtigt, ehrlich gesagt. Und wir sind vier Kinder, also ich bin der älteste von vier. Und ganz Tellerrand ist praktisch nicht übersteigbar.
So. Das heißt, du musstest dir alles erkämpfen
als Schulden Ältester. Und so weiter ist ganz schlecht. Mhm. Überhaupt Kapitalismus und die Bank und alles blöd. So. Mhm. Jeder, der einen Porsche hat, ist scheiße.
Ah.
So, also ist halt dieses Dorfleben. So, ja. Schau bitte, dass der Nachbar dich nicht sieht, wenn du später heimkommst und so weiter. So richtig dieses typische eingefahrene System.
Das heißt, ihr seid quasi Bauernhofbetreiber gewesen?
Immer noch.
Okay.
Also meine Eltern haben immer noch einen, aktiv, den Krass. Gleichen.
Okay.
Und sowas machst du nicht für Geld. Sowas machst du aus Leidenschaft, weil du irgendwas erschaffen möchtest. Mit Milchgeld hast du also bis vor wenigen Jahren nicht wirklich über die Runden kommen
Milchgeld
können.
Milchgeld nennt man das.
Milchgeld. Pro Liter kriegst du da was.
Ja, und das heißt, ihr produziert was alles da?
Milch, Fleisch, Eier und was Joghurt und so weiter, alles was so Honig haben wir auch, wir haben ein paar Bienen und so weiter. Also sehr klein, Mini-Laden.
Der Flipper-Honig.
Flipper-Honig, habe ich auch schon überlegt. Nee, also
finde ich gut, Demeter. Cool. Ist es dann auch Demeter-Ware?
Alles Demeter, ja.
Und was muss denn, nur ganz kurzer Ausflug, auch wenn es nichts zu unserem Thema hat, aber was muss denn sein, damit ich Demeter bin?
Du musst 10 Jahre, also ich bin, wenn mein Vater das hört, ich bin noch nicht so komplett drin in diesem Game, aber du musst zum Beispiel 10 Jahre, glaube ich, silagefrei sein, also komplett nur Gras und Heu füttern. Du darfst keine Zusatzstoffe, kein Kraftfutter, nichts. Also es ist wirklich nur, was die Natur hergibt, das kriegst du
nichts
auch.
Nichts für Bodybuilder also?
Nee, also nichts. Auch wenn du Antibiotika zum Beispiel in der Kuh geben musst, wenn irgendwas passiert, dann musst du die irgendwie 2 Wochen, darfst du die nicht melken und die Milch vermischen, dass sich das nicht alles irgendwo vermischt und so weiter. Also es ist sehr, sehr, du darfst sogar, wenn dein Nachbar zum Beispiel Gülle ausfährt, der nicht das gleiche Konzept fährt wie du und die Wiesen treffen sich oder die sind aneinander, dann darf das praktisch nicht Demeter sein. Also es ist sehr, sehr streng.
Okay, das ist krass, ja. Okay, das rechtfertigt dann nachher auch wieder die Preisunterschiede, weil es so schon schwer genug,
Vor allem hat dir das halt die letzten 20 Jahre eigentlich niemand bezahlt.
Und eine andere Geschichte, die mir dazu einfällt, ich meine, Bauernhof ist eine eigene Immobilie.
Ja.
Das heißt, es ist quasi schon das erste Immobilienbusiness, mit dem du zu tun hast. Das ist halt eine Bewirtschaftung der Immobilie im Endeffekt.
Ja.
Das heißt, wenn du jetzt Immobilien kaufen würdest, aus deinem jetzigen Blick, würdest du Bauernhöfe kaufen? Oder würdest du sagen, ey, das ist zu krass, das Business?
Wenn man es hat und kann, schon. Aber die Renovierung ist halt dann schon immer eine komplette Kernsanierung.
Weil du
mit Denkmalschutz ist auch immer sehr oft ein Thema. Mhm. Also es ist keine schnelle, einfache Nummer, glaube ich.
Vielleicht klappt da dann der Scheunenfund mit dem Porsche oder so.
Ja, ich glaube auch.
Ich hoffe auch noch drauf. Wir haben einmal ein Haus fast gekauft, da stand ein alter Jaguar drin. Und ich habe einen guten Kumpel, den Chris, der dealt so Autos. Habe ich ein Foto geschickt. Hey Chris, ist der wertvoll? Das, ah nee, ist eine billige Replika. Ich sage, verdammt.
Scheiße.
Ja, ich hatte schon gehofft. Wie dem auch sei, du bist quasi dann vom Bauernhof, wie waren die nächsten
Steps? Ja, wir sind ein bisschen abgeschweift. Also ich wollte immer was mit Häusern machen. Ich wollte eigentlich mal Architekt werden ursprünglich. Habe ich irgendwie mit 4-mal ins Poesiealbum reingekritzelt und bin dann als Bauzeichner durchgestartet in der Ausbildung. Klassisch, mache eine Ausbildung.
Fast Steve Jobs Laufbahn. So mit Kalligrafie. Kalligrafie, und Kalligrafie. Bauzeichner und so. Das im,
da habe ich so reingeschnuppert, aber das war halt nur Büro. Da sind nur irgendwelche Pläne abzeichnen von irgendjemand. Und war cool, aber bin dann danach nochmal auf die Berufsoberschule, weil man ja irgendwas in der Tasche haben muss und so. Ich war stinkfaul, weil ich immer nur das, ich wollte einfach nur durchkommen, viel weil gewinnt. Ich wusste, ich werde nicht Studierter oder ich werde nicht Arzt oder Anwalt oder was weiß ich, wo ich dann diesen schulischen Weg brauche, so ungefähr. Und deswegen, ich war da immer. Also ich habe immer eine 3 bekommen, aber das war halt einfach aus purem Glück teilweise.
Aber fast forward nach heute, Bauzeichner hilft dir doch, oder?
Ja, aber mit 16 hatte ich auch nicht wirklich die Ausbildung im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich da noch so viel behalten habe. Ich kann Pläne lesen, ja.
Ich glaube, du liest Pläne schon anders als andere,
wahrscheinlich auch dieses Räumliche. Okay, wenn jetzt hier eine Treppe runterkommt, wie sieht es aus, wenn man von oben drauf schaut? So diese Schnitte, das können ja auch nicht so viele Leute, dass die sich das räumlich auch gut vorstellen können.
Nee, ist ja, wir haben hier Mitarbeiter, die laufen in ein Objekt erst einmal rein und kommen nicht mehr raus teilweise. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber...
Hey, wenn ich irgendwo reinlaufe, ich weiß genau, welche Wand wo gestanden ist, also fotografisches Gedächtnismäßig, und wahrscheinlich hat es schon geholfen jetzt im Nachhinein. Witzigerweise ist es auch im Nachhinein das Schweizer Taschenmesser, das ich jetzt bin, wenn ich es mal so behaupten darf, hat sich auch irgendwo diese Fähigkeiten, auch die ich gehasst habe in Dubai und so, diese Jobs, die haben sich jetzt irgendwie alle cool zusammengefügt als so kleines Toolset.
Zu Dubai kommen wir gleich noch.
Zu Dubai kommen wir gleich noch, ja.
Das heißt, der Bauzeichner war ready?
Bauzeichner, Berufsoberschule, schön Abi nochmal nachgeholt.
Damit du was in der Tasche hast.
Richtig.
Die Eltern haben sich gefreut.
Ja, klar. Muss ja.
Ich habe mein Studium auch nur für meine Mutter fertig gemacht.
Da habe ich mal irgendwo bei Maurice, glaube ich, gehört oder so, ja.
Aber es ist schon gut, weil manchmal wirst du aussortiert, wenn du nicht dabei bist. Der Club der Ausgebildeten möchte dann keine Unausgebildeten bei sich haben. Auch wenn der Hauptschüler ein richtiges Imperium aufgebaut hat, ist der manchmal noch nicht so akzeptiert.
Ja.
Außer als Hofnarr, um einen Vortrag zu halten und Witze zu machen.
Ja, und leider brauchst du halt für den ersten Job irgendwas.
Mhm.
Also wenn du irgendwo anfangen willst, in einer Großstadt sowieso.
Und bei dir war der erste Job ein normaler Job? Der war
in Dubai dann. Also ich habe mein Abi habe ich eigentlich nur
gebraucht. Aber der Sprung von Allgäu Abi nach Dubai ist jetzt nicht unbedingt der logischste Schluss für jeden. Nee, erzähl mal, wie das zustande kam.
Ich wollte immer weg aus diesem kleinen, weil ich wusste, das hört sich auch assi an, da geht nichts. Beziehungsweise ist ja auch okay, wenn Leute einfach da sein wollen, wo sie sind. Aber ich möchte einfach mein Potenzial ausleben. Ja. Ich möchte gar nicht, es geht ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr um Geld. Kommen wir vielleicht später auch noch zu. Ich will einfach mein Potenzial jeden Tag rausfeuern. Zwangsläufig kommt da eine Summe auch mit bei rum, wenn du in der guten Branche bist. Und dann wollte ich immer weg, hatte einen entfernten Cousin in Dubai.
Du siehst gar nicht so arabisch aus.
Der meinte, nee, der ist auch nicht, der hat halt 10 Jahre gewohnt. Und dann er so, hey, wir hatten uns auch nicht mehr wirklich gekannt, weil man sich irgendwann mal auf Familienfeier kennengelernt hat. Meinte der über Facebook dann, yo, komm mal rüber, ich mach dir die Türen auf, durchgehen musst du selber, das weiß ich noch. Genau so hat er es gesagt.
Das ist, glaube ich, ein sehr guter Spruch. Das ist im Leben häufig so.
Ja.
Weil ich mache auch viele Türen für Leute auf, aber die gehen halt nicht durch. Die gucken halt, das ist kalt.
Gefährlich.
Unwissend. Das heißt, wie alt warst du, als du dann abgehauen bist?
Ich war 22.
Gutes Alter eigentlich. Bin dann
nach Australien nochmal kurz davor.
Work and travel ohne Work.
Work and travel.
Ich habe
oder wirklich Work
auch gearbeitet. Also richtig hart, weil ich kenne Leute, die waren da, die haben weniger gearbeitet, und ich kenne Leute, die haben sich quasi auf Feldern tot gearbeitet.
Wir haben illegal, das kann ich ja heute sagen, ist ja scheißegal, was heißt illegal, halt schwarz bezahlt, haben wir Umzüge von Melbourne nach Sydney gemacht. Fahrt einfach ist 10 Stunden. Wir hatten so einen verrückten Polen, der hat eigentlich 2 Tage nicht geschlafen und ist aber diese Karre gefahren.
Ja.
Hinten alles vollgestapelt mit verschiedenen Kunden, die wir dann wieder eigentlich nacheinander ausladen mussten.
Ja, bloß andere der Reihenfolge.
Genau. Und die Reihenfolge war dann auch für den Arsch irgendwann, weil der erste Kunde war nicht da, dann musste
ich zwischendrin
die andere Zeug rausziehen.
Ah, und perfekt. So. Das heißt, du hast dann gefühlt dreimal ein- und ausgeladen?
Ich habe im Prinzip im Sitzen gepennt, bin dann einen Tag rüber nach Sydney, da alles ausgeladen den ganzen Tag und dann wieder in der Nacht zurückgefahren. Also eigentlich 3 Tage on Tour, $600 bekommen, Cash mitgenommen.
Nicht schlecht.
Konnte ich wieder 3 Wochen Vollgas geben, dann war mir scheißegal.
Ja, ist in dem Alter viel Kohle, oder?
Das war richtig viel Geld.
Ja, weil wir reden ja auch von vor ein paar Jahren.
Miete war 180, glaube ich, im Monat. In der Woche. Mhm. Da ist ja alles wöchentlich. Mhm.
Das wäre schön, wenn es bei uns auch wöchentlich wäre. Wobei für die Verwaltung.
Ja,
ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher, ob ich ausrasten würde.
Mit Deutschen, ich glaube in Deutschland nicht so eine gute Idee.
Wir haben so mit der Mietkontrolle schon so genug zu tun. Und wenn wir dann das jetzt vervierfachen würden nochmal.
Das geht nicht in Deutschland. Anderes System, ja, aber nicht hier.
Wie sind die Mieterschutzrechte in Australien? Hast du da einen Einblick gekriegt? Oder?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Nee,
es war komplett überteuert auf jeden Fall.
Ja, das habe ich von vielen Seiten gehört. Wir haben uns
da so eine Matratze geholt und fertig. Aber also Australien, jeder, der die Chance dazu hat, wegzugehen, bitte unbedingt machen. Zurück kommt er immer. Nach Deutschland kommt er immer mit irgendwie 500, 600 Euro Ticket. Mhm. Kriegt er irgendwo immer her. Gerade jetzt mit PayPal und Bitcoin und was weiß ich. Es ist nicht mehr wie früher, dass du irgendwo in einem Land gefesselt
bist.
Also
ja.
Irgendjemand gibt dir 500 Euro, dass du zurückkommst. Nimm das mit, steige über den Tellerrand, weil das ist unbezahlbar, wenn man mit 22 dann seine eigenen Probleme lösen muss, die man vielleicht sogar gerade eben kreiert hat. Also du bist einfach
vielleicht guter oder Vater, die ganze Zeit dauerhaft
Polizei, Gönner und alles in einem Kopf und dann lernst du einfach mit dir selber auch umzugehen. Und war wichtig, war richtig. Ich hatte 6.000 Euro da mitgenommen, mhm. Davor auf dem Bau noch ein bisschen verdient. Und dann im Prinzip die Kohle rausgefeuert in 4 Monaten, dann noch versucht irgendwie über Wasser zu halten mit den Jobs und dann, ja, beste Leben. Skydiven, Tauchen, Schnorcheln.
Cool. Wie lange ist es jetzt her?
Das war 2013.
Mhm. Okay.
Also fast 11 Jahre.
Mhm. Ja, sogar länger, stimmt, ja.
11 Jahre.
Bin in der Zeit stehen geblieben.
Und dann bin ich praktisch One Way von Sydney damals, das war auch schon so ein bisschen vororganisiert natürlich, dass ich dann bei meinem Cousin, der hatte damals, war der zweite Chef in einer Signage-Firma, also die haben die ganzen Schilder und Wegeleitsysteme für Hotels, Malls, Krankenhäuser.
Ja, da ist die Nachfrage gestiegen von 2013 bis jetzt.
Absolut. Und da hätte ich praktisch ganz gut reingepasst mit dem Bauzeichner-Skill aus Deutschland. Und ja, ist anders gekommen, ist aber auch eine andere Geschichte. Und dann bin ich da angekommen mit meinem Rucksack, 500 Euro Cash auf dem Konto noch, weil ich dachte, okay, ich kann ja morgen arbeiten anfangen.
Mhm. Und hast du gedacht?
War dann nicht so. Ist das aber heißt, eine lange Geschichte.
Die Arbeitseinbürgerung in Dubai hat ein bisschen gedauert?
Ja, aus verschiedenen Gründen, aber ich bin dann im Prinzip doch nicht da reingekommen, sondern musste mir spontan vom Chef noch was anderes suchen, war dann kurz Triathlons organisiert in Dubai. Mhm,
geil, den Ironman dort?
Ja, unter anderem.
Den wollte ich da auch schon mal mitmachen.
Echt? Ja, aber das ist ja unmenschlich heiß. Also war ganz cool. Ich hatte kein Geld, nichts.
Du weißt ja, das ist nicht nur durch die Tür muss man durchgehen, sondern auch manchmal durch schwarze Loch, damit es vorangeht.
Ja. Nee, aber das ist, also Ironman ist eine Ansage.
Ist gut. Ist ja nur ein halber dort.
Ja, stimmt. Ja, die habe ich halt dann organisiert und dann nach 3 Monaten hatte ich so ein Techtelmechtel mit so einer jungen Lady und die war Maklerin. Aha. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, also es sei mir nicht böse. Also habe ich mir zu mir selber habe ich gedacht, also sorry, so viel klüger ist die jetzt auch nicht als du.
Vielleicht war sie wesentlich hübscher.
Die war wahrscheinlich, weiß ich gar nicht mehr.
Wobei du solltest in den arabischen Reihen auch gut ankommen.
Doch, das war ganz in Ordnung. Das
müsste funktionieren.
Die Filipinos haben die blonden Haare ganz, muss man schon zugeben, ganz gut gemocht. Die hätten dich auch gemocht. Und dann bin ich Nacht- und Nebel-Aktion, habe ich praktisch gekündigt oder habe mir erstmal über den Mittagspausen immer verschiedene, also habe immer meinen Anzug dann ins Auto angezogen und bin dann zu irgendwelchen Immobilienfirmen. Ich hatte keine Ahnung, Mann. Ich war 23.
So fängt es immer an, wenn es geil wird.
Aber es war jetzt nicht flüssig, so wie jetzt oder so.
Ja, das und auch Fachbegrifflichkeiten sind immer so ein Thema.
Gar nichts.
Ja.
Also Immobilien, Mortgage, keine Ahnung, Mann. Prozent, Commission, was laberst der? Also ich habe halt gesagt, ja,
ich will
einen Job, so ungefähr. Und die dritte Firma hat mir dann einen Job gegeben, weil die einen deutschsprachigen brauchten, wollten, was auch immer, um die Kunden da eben abzugreifen oder zu bedienen.
Mhm. Ja gut, da 2013 ging schon richtig ab.
Da war gerade so ein kleines Low wegen dem Rubel.
Ja, weil der
nichtsdestotrotz,
aber da ging schon,
war der Traffic schon da. Kein Vergleich mit, was die Jahre danach passiert ist,
absolut.
Aber...
Absolut.
Doch, war okay. Hab gut verkauft, hab gut vermietet. Vermietungen, könnt ihr euch vorstellen, das dauert so gefühlt eine Stunde, dann ist das Ding durch und du kriegst einen Check. Weil da wird alles vorbezahlt, da wird ja nicht per Bankeinzug, sondern mit vordatierten Schecks. Und dann kriegst du praktisch mit dieser Miete, mit den vordatierten Schecks, kriegst du deine Provision schon und dann...
Cool.
Easy peasy.
Wie viel Provision kriegt man in Dubai für eine Vermietung?
5%
von dem Jahr,
von der Jahresmiete. Also 100.000 Dirham oder was?
Kriegst
oder
5.000 Euro. Dirham, also ungefähr 1.000 Euro, 1.200 sowas.
Genau.
Ist ja auch okay, wenn
du das. Ja, ich habe dann auch ein Penthouse mal für 400.000 Dirham und dann hast du gleich 20.000 Dirham, was jetzt ungefähr 4.000, 5.000 Euro sind.
Ist cool.
für eine Besichtigung und halt einmal Papierkram abstempeln lassen, so ungefähr. Also wirklich entspannt. Verkäufe dann ein bisschen mehr oder ein bisschen enger, weil du dann halt auch dieses Haifischbecken da unten am Start hast. Da gab es keine Exklusivität damals. Ja. Da konnte jeder alles klauen, was er will.
Ist es heute anders?
Mittlerweile ist es geregelter, ja. Hast du auch eine richtige Datenbank, wer wirklich ein Makler ist und wer einfach nur ein Security ist und sich noch ein bisschen was mitschiebt.
In
und
Dubai, so. Makler brauchen auch eine Lizenz oder wie ist das hier?
Ähnlich zwei Tage. Hier?
Also wirklich auch eine Schulung?
Ja.
Jein.
Ja, wie, ja. Doch.
Weil in Deutschland Schulung. Kaufst du dir ja deinen Makler, wenn du willst.
Im Prinzip ist es ähnlich, dann kriegst du ein Punktesystem, hast 100 Punkte, musst halt irgendwie deine 70% erreichen und dann nach zwei Tagen hat es 95% der Leute schaffen das wahrscheinlich. Und wenn nicht, dann wiederholst du es halt so, dann bist du. Aber du brauchst natürlich eine Firma, die dich da, also du kannst nicht einfach Makler sein und fertig, du brauchst eine Lizenz und die Firma braucht eine Lizenz dafür, die kostet glaube ich eine halbe Mille aktuell.
Also 100.000, 120.000 Euro irgendwie sowas?
Ja, und dann brauchst du auch noch einen Local, der dafür birgt und sowas. Also es ist komplizierter, du kannst jetzt nicht einfach einen Mann-Betrieb wie in Deutschland loslegen und über Facebook dann dir irgendwelche Muttis suchen, die was kaufen wollen. Funktioniert nicht.
Und Papis.
Ja. Und im Prinzip ist es entspannt, aber ich muss ja auch ehrlich sagen, ich bin da runtergegangen, weil ich unbedingt reich werden wollte. So von diesem, wir haben gerade vorhin im Vorfeld schon gesprochen, so Bauer, mittlerweile bin ich sehr stolz drauf, weil es eine sehr geile Kindheit ist und auch jetzt in dieser schnellen, verrückten Welt.
Ich stelle es mir echt auch wirklich sehr schön vor.
Idyllisch. Mit 16.
Ihr habt bestimmt auch mega viele Viecher, oder? Katzen, Hunde und so, alles mögliche am Start.
Ein paar Hühner, ein paar Schafe, die sitzen aufeinander wie so Bremer Stadtmusikanten. Das ist so geil. Und
es Freund halt von alles hat auch komplett Schafe, offen. Ich finde die so cool.
Ja, meine Mutter macht dann so Hausschuhe aus der Wolle und so. Also ist schon, für die ein kleines Paradies. Mir war es immer ein bisschen zu klein.
Das ist, glaube ich, auch lebensabschnittsabhängig, oder?
Ja.
Mit
16, hey, ich war voll im Testo.
Ja, nee, da geht's ab.
Ich wollte weiße Sneaker haben, weil alle die haben und eine Picaldi. Weil Bushido irgendwas gerappt hat und so, da bist du nicht cool als Bauernkind. Das war so, es hat sich auch nicht gut angefühlt. Mittlerweile sage ich,
jetzt bist du voll im Trend als Bauernkind.
Bestes Ding überhaupt, also wirklich.
Auch zum Runterkommen, oder?
Ja.
Ja. Weil du bist halt
jetzt disconnected. Jetzt sowieso, kannst du anbauen, was du willst.
Ah ja, stimmt. Und werdet ihr
natürlich.
Marihuana bauen?
Natürlich.
Macht Sinn,
doch,
oder?
Doch. Ja, ja. So ab und zu mal eine kleine Kerze, ab und zu.
Nee, doch.
Also,
und
es ist wieder komplett
von Marihuana zurück nach Dubai.
Was ich sagen wollte, ich bin da runter, weil ich reich werden wollte und dieses Glitzer-Glamour, ich dachte, Materialismus ist gleichgesetzt mit Glück. Also nur wenn eine Rolex an der, also dass man einfach prozentual glücklicher wird, je reicher man wird.
Zeig mir eine Garmin jetzt für 200 Euro.
Meine Casio auch.
Nee, du hast dann, die ist sehr günstig, gell?
50, glaube ich. Ja.
Aber die ist echt brutal verbreitet. Das war ein Marketing-Move vom Feinsten.
Das war sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, wer es angefangen hat.
Ich weiß auch nicht, wie die das hingekriegt haben, aber jeder hat die.
Nee, ist auch ist gut. Aber wie gesagt, ich bin als anderer Mensch runter und wollte natürlich dann Glitzer, Glamour und Partys und habe das auch gemacht. Habe dann irgendwie gemerkt, okay, jetzt hast du 10 netto und einen Porsche.
Also hattest du deinen Porsche da?
Hatte ich da.
Was hattest du für einen?
Cayenne Turbo S, so einen großen.
Why not?
Genau.
Ich habe eine Porsche-Werbung gesehen.
Gesoffen, aber es war auch scheißegal.
Das juckt nicht dort. Der Porsche-Werbung zum ersten Cayenne Turbo S war, wenn sie sonst, also der Cayenne, der da steht mit offenem Kofferraum, weiß auch nicht warum, und da stand drunter, wenn sie sonst auch über den Dingen stehen im Leben. Das fand ich sehr passend. Und dann habe ich mal mit einem gesprochen, der die Teile verkauft hat, gesagt, du kannst sie nur kaufen, wenn du auch genug Bargeld hast, um den Kofferraum voll zu machen, weil sonst kannst du dir das Tank nicht leisten. Was? Das war aber Deutschland.
Ja, gut, ja.
Ich meine, in Dubai ist es ja ganz anders vom Pricing.
Ja, da waren, glaube ich, 30 Cent oder was das waren damals.
Pro Tank.
Und du darfst ja auch nicht selber tanken.
Ach so, du wirst immer betankt.
Du wirst betankt,
ja.
Immer.
Also stimmt, ja. Doch, ich habe aber schon selber getankt in Dubai.
Ja, aber ist ungewöhnlich.
Ja,
vielleicht ist jetzt nicht, läuft nicht mehr so, aber du durftest nicht aussteigen. Der hat gesagt, hey, Sir, please stay in the car.
Mhm. Ja gut, wenn es 42, 45 oder 60 Grad hat gefühlt.
Auch im Winter. Nee, ist einfach eine Servicelandschaft. Natürlich aufgebaut, muss man ganz klar sagen, auf einer modernen Sklaverei. Kann man nicht wegdenken. Was sie gut gemacht haben, ist Marketing. Weil dieses ganze Ding, was die sich da erschaffen haben über die letzten 40 Jahre, ist komplett Marketing.
Klar,
die haben kein,
erfunden.
Die haben kein Öl oder nicht mehr oder nicht in den Mengen auf jeden Fall. Die hatten alles von Abu Dhabi dann. Und ich war dann auch teilweise in diesen Kreisen und so und habe halt gemerkt, okay, der eine hat ein Nummernschild, das ist mehr wert als unser ganzer Bauernhof zu Hause. Wo ich dann gemerkt habe, okay, deswegen ist der ja, also es hat ja nichts mit Glück zu tun. Und das hatte ich halt immer gehofft oder gedacht,
dass das so... Gut, aber du hattest ja auch keine Referenzen dann da vor Ort.
Richtig,
ja. Und da ist halt keiner mit dem Bugatti Veyron rumgefahren mit dem Kennzeichen 4.
Ja, nee. Und nee, dann hatte ich das, wir waren essen, trinken, ich hatte eine Haushälterin, ich habe nicht selber geputzt und so weiter. Geil. Wochenende, was weiß ich, mit Wiz Khalifa im Club gestanden, weil der irgendwie meinen Cousin kennt und also da sind die Kreise auch sehr eng. War auch alles cool, aber ich dachte mir so, okay, und jetzt? Also wenn das dieser Punkt war, den ich immer haben wollte, dann ist der ja komplett unbefriedigend.
War das ein Zusammenbruch, der darauf gefolgt ist, oder war das eher so eine langsame?
Das war eine sehr langsame Geschichte.
So, Rückblick. Hey, das ist gar nicht so geil, wie es aussieht von außen.
Nee, und mein letzter Job war dann dort Vertriebsleiter bei einer deutschen Firma. Und im Endeffekt hatte ich 3-4 Termine am Tag und habe halt den gleichen Pitch runtergeballert. Und damals dachte ich mir, warum machst du diese Scheiße? Du redest ja 4-5 Mal am Tag das Gleiche. Hat dann 2 Jahre lang jeden Tag 3-4 Termine. Mittlerweile weiß ich, warum ich das gemacht
habe. War es erfolgreich?
Ja, aber mittlerweile weiß ich halt auch, du kannst mich vor jeden Menschen setzen, ist mir völlig egal, weil wir können irgendwo einen Punkt finden, an dem man, also dieses Vertriebliche hat mir halt jetzt im Rückblick schon geholfen. Damals habe ich es gehasst.
Weil das war bei mir auch so. Ich war bei Tekis so die erste Zeit, habe da meine Grundschule gemacht sozusagen im Unternehmersein. Und ohne das hätte es nicht so funktioniert. Es war schon eine geile Ausbildung, muss ich sagen. War langfristig nichts für mich, aber nichtsdestotrotz war es echt die geilste Schule. Ich glaube, dieses Verkaufsthema, das spricht der Maurice ja auch sehr deutlich an mit seinem Buch. Du kannst dich nicht verkaufen, falls du es noch nicht hast. Kaufst dir dringend. Mit dem Code. Mit dem Code Immogame2000 kriegst du noch 900 Euro zurück von Maurice pro gekauften Buch.
Ich auch.
Ja, und er auch. Kleiner Witz, ja, aber das Buch ist wirklich empfehlenswert.
Kenne ich noch nicht, ja.
Und du hast keine Chance, also du musst verkaufen. Dich, andere, dein Unternehmen, dein Leben,
beim Daten,
deine Ausrede, was auch immer. Ja, du musst einfach das machen. Das ist, glaube ich, eine gute Grundlage. Ja,
du merkst halt auch, was es für Menschen gibt und dass die im Endeffekt genau nach Hause, die haben mal einen schlechten Tag, immer einen guten Tag, die haben mal, müssen sich die Nase putzen, weil man manchmal immer Menschen gerade von anderen, ich sage jetzt mal, optischen Leveln, wenn der jetzt irgendwie mit Lambo rumfährt, das ist der gleiche Typ.
Ja.
Also wenn du mit dem nicht reden kannst, dann kannst du auch nicht mit einem Hausmeister reden. Und das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber da lernst du einfach, okay, Mensch ist Mensch, Punkt. Wobei wenn der mit Respekt mir gegenüber tritt, dann können wir über alles reden, was wir wollen. Wenn du ein Assi bist, dann bist du ein Assi. Dann hat das mit deinem Geld nichts zu tun.
Das wollte ich gerade sagen, die Ansprache ist teilweise doch sehr unterschiedlich.
Ja.
Weil mit manchen, also manchen musst du erstmal nivellieren und denen helfen oder ihnen helfen oder die Chance bieten, sich zu nivellieren. Sie können sie ja dann auch nicht wahrnehmen, wenn sie nicht wollen, aber das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, der Respekt vor egal wem.
Ja.
Weil ich beobachte das schon immer mal wieder im Immobilien-Thema hier im Immogame. Ist schon so, dass der ein oder andere, der dann Big Investor wird, auf einmal anfängt, ein bisschen zu cool zu sein und Leute nicht so cool zu behandeln. Und ich weiß nicht, ob das ein Erfolgsfaktor ist oder cool ist. Ich glaube, es ist dann schon wesentlich cooler, wenn du, wie du sagst, mit dem Hausmeister cool bist und nicht nur mit dem Bankvorstand.
Ja. Naja.
Das heißt,
man sieht sich immer zweimal im Leben.
Mindestens, ja. Das heißt, du hast dann deinen Vertriebsjob in Dubai an Nagel gehängt, weil du gemerkt hast.
Nee, das ist eine andere Story. Ich wurde noch gefeuert.
Erzähl uns doch, wie du rausgeschmissen
Makler wurdest. Makler war ich 2 Jahre. Das war praktisch wie Wolf of Wall Street. Wirklich ein Hörer nicht mehr abgenommen. Wir hatten den ganzen Tag, mussten wir irgendwelche Excel-Listen anrufen.
Das war Autocall, das hat automatisch den nächsten angerufen. Nee,
das war noch.
Als alte Geschichte.
Aber ich war richtig schnell dann irgendwann.
Hattest du ein Nummernfeld?
Ja, und halt ein Headset auch.
Ja, das geil. Aber ein geiles Headset, oder?
Ja, diese ganz dünnen,
lapprigen Dinger. Ja, wo das Ohr so kaputt geht.
Oder dann irgendwann dein Ohr nicht mehr schmutzt.
Weil ich habe
da halt auch gelernt, mit jedem zu reden. Dann sagt der Junge, du kleiner, sack mal dick und was weiß ich. Dann hat er nochmal bei der Sekretärin angerufen, weil ich natürlich aufgelegt habe. Also da war alles dabei, auch auf Arabisch. Also war
Cold Calling vom Feinsten?
Cold Calling, also wirklich. Hier in Deutschland wäre es hardcore illegal, aber war gut.
Ist dann es dort noch erlaubt? Job,
weißt du
das?
Ja.
Also das heißt, da ich kann jetzt hingehen und
Datenschutz gibt's da nicht.
Fährt's einfach durch.
Ja. Da gibt es auch Wertenlisten, wer halt was besitzt. Also Stockwerk 1a ist Dings und dann, ich habe es immer so gemacht, ich habe dann gefiltert nach dem Typen, der sehr viele hat und habe da den angerufen erstmal, bevor ich da diese...
Smarter Trick zum Schlauarbeiten.
Ja, wie bei diesem Film mit Will Smith. Naja.
Dieser Traurige, wo er mit seinem Sohn durch
die Pursuit of Happiness.
Ja,
da geht er auch erst zum Reichsten, den ruft er als erstes an, obwohl er unten anfangen soll. Und so habe ich es auch zufälligerweise gemacht.
Zufälligerweise oder absichtlich?
Nee, den gab es da, glaube ich, noch nicht.
Das heißt, du hast den Film quasi erfunden und dann haben Will Smith ihn von dir abgeschaut. Wolltest du jetzt nicht sagen?
Ob er den Trick nutzen darf.
Und du hast ja gesagt, wenn ich 20% der Royalties krieg.
War leider auf Handschlagbasis, habe ich nie gesehen.
Ah, dann sollten wir vielleicht auch nochmal eine Klage einreichen. Damit er nicht wieder jemanden verprügelt hier vor laufender Kamera.
Ein Slap.
Ja.
Nee, also das, wie gesagt, im Nachhinein war es extrem geile Schule. damals habe ich gedacht, okay, was machst du hier? Und dann bin ich, habe diesen Job, den guten dann mit Porsche und so weiter, habe ich dann verlassen, weil ich unbedingt ein Startup beitreten wollte. Mhm. Ich habe das in den USA gesehen, Uber und so weiter, diese alles ganzen geil. Unicorns, sieht richtig geil aus. Dachte ich, du bist der Richtige, der in so ein Startup
reingeht. Du machst das Unicorn richtig fett.
Richtig. Und dann bin ich einem beigetreten, zwei Gründer und ich, also ich hatte jetzt dann 20%. Ich mag
das Beitreten auch so.
Ich war Mitgründer dann. Es gab schon, aber ich wurde mit als Co-Founder dann reingenommen. Und am Ende des Tages haben die nach 3 Wochen entschieden, dass ich nicht mehr reinpasse. Hab dann natürlich meine Anteile auch nicht bekommen, weil die noch nicht gewestet waren. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, was ich meine. Und dann wurde ich da so in 3-4 Wochen verbrannt. Meine Kontakte zu der ganzen Hotelindustrie und so weiter, das waren Hotel-Startup, die waren natürlich aktiv, die waren offen. Ich habe den Objekte ohne Ende rangezogen in diesen 3 Wochen, also Türen geöffnet.
Ich glaube, wir müssen außerhalb vom Podcast da nochmal sprechen. Ich habe da, also welchem Jahr war das?
Können wir gleich nochmal reden.
Das ist 2015
oder 16.
Okay, ja. Reden wir gleich nochmal.
Und dann wurde ich da verbrannt, meine damalige Freundin, ich hatte eine Beziehung da unten mit einer Deutschen und wir sind dann nach Mallorca ausgewandert, weil ich wurde verbrannt sozusagen nach 3-4 Wochen, dachte ich, okay, fuck, scheiß auf die, sind scheiß, also wirklich sauer einfach und enttäuscht. Und bin dann ausgewandert nach Mallorca, weil ihre Mutter da gelebt hat und jetzt von Dubai nach Kempten, also Kempten ist 80.000 Einwohner,
da ist Palma geiler,
falls es Palma Kontrast war. War Palma.
Was ist Palma? So 300.000, 400.000?
Kommt drauf an, aber
teilweise eine 2 Millionen.
Teilweise eine halbe und im Winter ein bisschen weniger.
Ja, okay, klar.
Aber wir hatten da inzwischen in der Mitte
gewohnt. Ich glaube, das nivelliert sich immer mehr.
Ja, mittlerweile geht's.
Ja, Palma ist eine Großstadt.
Und ich war da in der Mitte von Palma, da sind so viele Windräder, hast du bestimmt schon mal gesehen, so kleine süßes Ding mit orangen Bäumen, also es war ein Paradies. Und bin dann da auch ein Startup beigetreten und nach 3 Monaten, es war auch wieder so ein Hotel-Startup, nach 3 Monaten hatten die einen Preis falsch gemappt, also die haben einfach Zimmer wiederverkauft. Wer sich nicht auskennt in der Hotellerie, ein Zimmer, was du auf Urlaubspiraten oder sonst wo kaufst, wird bis zu 7-mal zwischengehandelt innerhalb von Sekunden und jeder verdient so 2-3 Euro. Also es ist eigentlich wie Kokshandel, nur halt im Internet und schneller.
High-Frequency-Cocaine-Trading.
Alles automatisiert. Und
die können die dann sich mal was abschauen?
Ja, das
machen die, glaube ich, schon. Im
Club rumzulungern. Bei dir im Club, ja.
Nee, ich kann dazu nichts sagen.
Also Idee war, die haben nur non-refundable Zimmer verkauft. Heißt, man konnte die nicht stornieren. Ja. Das war so der Clou.
Ja.
Damit das Hotel sofort eine Kreditkarte kriegt, sofort belasten kann. Weil wenn du heute über Booking.com irgendwo reingehst, das Hotel bekommt 60 Tage nach der Anreise, nach deiner Abreise bekommen die erstes Geld. Boah,
da haben die richtig Float Money.
Das ist das Problem. Und da haben die gesagt, hey, wir machen alles non-refundable. Wenn der Typ bucht, kriegt das Hotel sofort eine virtuelle Kreditkarte. Super Idee, gibt's immer noch. Und die hatten einfach einen Preis falsch gemappt. In den Malediven waren Hotelzimmer nicht 200 Euro die Nacht, sondern 2 Euro. Da hat halt jemand 2 Nullen vergessen. Und dann wurde halt vom Internet, von den ganzen Robots und Crawlern, wurde halt komplett alles aufgekauft in diesem Hotel innerhalb von Millisekunden. Weil es ja der Schnapper des Jahrtausends war. So, und dann hat dieses Startup, was ja nur non-refundable verkauft, heißt, die müssen ja in Vorleistung gehen, haben dann 300.000, 400.000 Euro innerhalb von einer halben Stunde verloren. Und wir waren halt 20 Leute, dann hat er zu mir gesagt, jo,
das war's.
Die Show ist vorbei, weil du bist der Letzte, der kam, ist bekanntlich immer der Erste, der geht. Und dann wurde ich, ich hatte ein Revenue Department und die war dann praktisch meine Mitarbeiterin sozusagen. Und noch ein anderer, wir mussten halt dann gehen. So, weil es waren nur 20 Leute. Die Firma hat's überlebt? Die haben überlebt, die wurden dann auch später, glaube ich, von Hilton oder was gekauft. Ich war da eh nicht anteilig oder so, ich war einfach nur
Revenue-Mitarbeiter.
Und dann wurde ich praktisch in 6-9 Monaten 2-mal rausgefeuert. Und dann dachte ich, okay, jetzt läuft's.
Was ist
denn los mit dir, habe ich mir gedacht. Ja, und dann bin ich in einen normalen Job beigetreten und bin dann später bei Condor gelandet, der Fluggesellschaft. War da Vertriebsleiter für die USA und Kanada. Heißt, ich bin zu American Express, Expedia und was weiß ich in die USA rübergeflogen, alle 30, 40 Tage, habe da so meine Märkte verantwortet und knapp 25 Millionen in Umsätzen, hast du halt Jahresverträge, also alles B2B, wo halt ein Amex sagt, hier, ich habe jetzt hier 100 Nummern, auf denen wir euch buchen möchten, also so eine Art, wie eine Art QR-Code, jeder hat da seine IATA-Nummern, heißt es. Und dann schaust du halt, dass aus 2,4 Millionen 2,6 Millionen werden in dem Jahr und hast halt 200.000 Euro Marketinggeld, wo du halt freie Schnauze verbrennen musst, weil wenn du weniger ausgibst, kriegst du es nächstes Jahr nicht mehr.
Ähnlich wie mit der Vergabe der Budgets für Städte und Gemeinden, wenn sie nicht ihre Baustellen zuballern. Deswegen.
Richtig.
Ja, genau. Und das war ein oder andere nutzlose Schlagloch geschlossen.
Ja. Oder mal was angefangen.
Systematischer Fehler.
Richtiger Fehler.
Kann man was lernen für die Zukunft, für die eigene Firma.
Ja, also nur weil Geld da ist, heißt es nicht, dass man es ausgeben sollte.
Das heißt, du hattest Bauernhof Immobilienkontakt, dann Bauzeichner Immobilienkontakt, dann warst du Immobiliendealer, nachdem du kurzen Ausflug als Umzugshelfer gemacht hast, auch Immobilienkontakt eigentlich. Hast du früh das De-Staging gelernt und hast dann in Dubai Immobilien vercheckt und vermietet, Immobilienkontakt. Dann hattest du Hotelbusiness, ist ein Bewirtschaftungskonzept. Das heißt, du kannst vielleicht ganz gut einschätzen, wie Hotelimmobilien funktionieren oder auch nicht, weiß ich nicht. Und in Mallorca wieder Immobilienkontakt über dieses Business, was auch eigentlich in der Immobilie stattfindet, auch aber eine Bewirtschaftungsform ist.
Ja. Und mein sehr guter Freund von mir hat damals auch eine Firma gehabt auf Mallorca als Makler.
Marcel Remus.
Mallorca Agent.
Nee, okay, jemand anderes.
Remus habe ich auch schon oft gesehen im Gym, aber ja, war nicht, also Mallorca Immobilienmarkt war nicht mein Ding. Mhm. Da hast du diese, ja, ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen sollen, aber wir können ja alles sagen, im Prinzip hast du da die Leute, die so 1-2 Millionen haben, was jetzt sehr, sehr gutes Geld ist, verstehe mich nicht falsch, aber die haben dann eine völlig falsche Erwartungshaltung. Mhm. Die kommen dann her, das sind immer die lautesten, die mit dem lautesten Auto, mit der goldensten Uhr, die es gibt. Jemand, der 20, 30 Millionen hat, mit dem brauchst du, da gibt es keinen Schwanzvergleich, sage ich jetzt mal ganz salopp. Mhm. Der weiß, was er hat, der weiß, was er kann, der braucht mit dir nicht über irgendwelche, also der muss sich nicht beweisen. Muss sich
profilieren, ja.
Der sagt, hey, kann man hier irgendwo angeln oder was, wie sieht's aus? Also redest du ganz normal wie mit deinem Nachbarn auch im Dorf. Die Leute, die gerade so an der Mille kratzen oder drüber sind, das sind so die richtigen, die Wichser.
Die waren anstrengend,
aber
oder?
Das sind die Ersten, die wegen, die kaufen was für 800.000 und die gehen als Erstes an deine Provision, immer. Mhm. Plus, wenn dann Gutachten erstellt werden muss, wegen Schimmel oder was weiß ich, kostet 1.000 Euro. Sagt man halt, okay, teilt euch das doch bitte. Käufer und Verkäufer sind 500 Euro für jeden. Mhm. Es geht um 800, 900 Millionen, keine Ahnung. Mhm. Dann werden diese 1.000 Euro nicht geteilt. Dann wird da ein Terz aufgemacht. Mhm. Also das ist wirklich, das ist nicht, da bist du immer dieses Bingo zwischen diesen zwei Möchtegerns und da hatte ich keinen Bock drauf.
Mhm, spannend.
Und Condor war natürlich nur der normale Job ohne Provision und irgendwelchen geilen 11-Millionen-Buden. Aber ich habe auch gemerkt, okay, ich muss jetzt nicht mehr meine Seele für Geld verkaufen, nur um irgendwas Prestigeträchtiges zu machen.
Wie alt warst du da?
27. Oder 28, ich weiß, ich müsste mal rechnen. 27, ja.
Und was ist danach passiert?
Dann kam Corona, nach 3 Jahren. Also Mallorca, super, super Insel. Ich würde auch gern wieder einen Fuß drauf haben.
Verstehe.
Jetzt nicht komplett da wohnen, da bist du von dieser ganzen... Ja, es ist einfach ein dritte Weltland in der wirtschaftlichen Hinsicht. Das ist einfach so, muss man klar sehen. Und wir Deutsche benehmen uns da halt auch wie Sau teilweise. Also ich verstehe auch
nicht alle, aber viele nicht so gut.
Leider, also die Insel ist ein wahnsinn schönes Ding. Also du kannst
schön,
am Strand liegen und 5 Stunden später gehst du auf den Berg und also du hast eigentlich alles. Du hast sogar ein bisschen Schnee im Winter, wo das jetzt nicht auf Schnee ankommt. Aber du hast halt diese 280 Sonnentage. Und ich würde gerne wieder wenigstens 3 Monate oder so, damit ich dieses, das Leben ist zu kurz für deutsches Wetter, sag ich jetzt mal. Und da so ein bisschen Fuß drauf haben oder irgendwie am Gardasee oder keine Ahnung, Lago Maggiore.
Es steht dir frei.
Das wäre für die Lebensqualität jetzt nicht irgendwie als Checkliste, wo ich einfach sage, ich möchte diese Sonne haben. Mhm. Und Faden verloren, aber im Prinzip
kann ihn dir zurückbringen.
War ich, also 3 Jahre super, auch gut vernetzt in der Immobranche, ein paar Bauträger kennengelernt, gerade so Söhne und so, die danach kommen, also wir waren echt cool vernetzt und Condor war auch cool, konnte rumfliegen, Business Class USA rüber getuckert, paar Hotels und so, also es war wirklich ein Privileg, auch der Job hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe halt immer gemerkt, okay, da ist ein Chef, der hat halt andere Vorstellungen als du oder eine Struktur. Und ich wusste immer, dass ich später mal selbstständig sein will. Ich habe auch immer viele Webseiten hochgezogen, Projektchen, aber es hat immer nie funktioniert.
Aber du hast versucht zumindest.
Ich habe es versucht.
Viele reden davon, aber probieren es ja auch
nicht. Ich habe auch immer so gedacht, dass es im Leben so einen Punkt X gibt. Und wenn du an den kommst, wie so ein Hügel, und danach
läuft es
und dann bist du da, wo du sein wolltest. Aber wir wissen beide, dass es nicht so ist, sondern dieser Punkt ist genau heute und morgen und übermorgen. Also es geht immer...
Mein Bruder hat mir letztens was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, von so einem Forscher, der untersucht, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber warum Leute erfolgreich sind und manche nicht, liegt maßgeblich daran, dass ihnen der Prozess gefällt.
Richtig.
Das heißt, wenn der Prozess des Trainierens dir gefällt, hast du halt massiven Bizeps.
Du auch.
Geht. Aber ich kann dafür lange laufen. Sehr gut. Aber der Regelfall ist, dass die meisten Leute halt das Ergebnis, denen gefällt das Ergebnis, aber denen gefällt nicht der Weg. Und wenn dir der Weg nicht gefällt, dann wirst du nicht zum Ergebnis kommen. Richtig. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Das heißt, wenn der Prozess dir gefällt, den Weg zu gehen, dann gibt's nicht über den Berg, weil du sowieso die ganze Zeit bergab läufst, weil es dir gefällt. Mhm. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine perspektivische Sache. Wie stelle ich mir vor, wie schlimm was ist? Weil wenn es für mich was Einfaches ist, was ich möchte, dann ist das ein positives Bild. Oder ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie ich die 20-Tonnen-Kugel über den Berghügel drüber kriegen muss. Und dann ist eher belastend. Ja. Weil die kann ja auch mal rückwärts rollen, wenn die Emotionen durchdrehen
zum Beispiel. Die würde auch mal rückwärts rollen, ja. Aber es geht nur um diese ganz kleinen Schritte jeden Tag. Das ist das Geheimnis.
So ist es.
Und also klar, man braucht eine Richtung, aber man darf sich nicht einfahren auf so einen Weg, wie der dahin kommt, weil es gibt so viele Türen, die links und rechts aufgehen.
Ja, eine Flexibilität ist dann wichtig, ja.
Wenn du diesen sturen, ich mache das und das und dann werde ich reich. So,
ich muss schon sagen, also die ein oder andere Stahlbetonwand hat sich mir schon in den Weg gestellt und ich bin easygoing und Stirn voraus da rein durchgelaufen. Manchmal habe ich auch ein paar Anläufe gebraucht und mir viermal hintereinander die Nase gebrochen, aber mit zunehmendem Alter wurde es besser, aber war schon oft, dass die Sturheit die rechts und links Opportunität übersehen hat.
Ja, so ist der Mensch. Das wird uns auch so beigebracht. Also das muss man auch systemmäßig sagen, dass
darauf können wir uns nicht zurücklehnen, weil sonst sind wir Opfer.
Ja.
Wir akzeptieren, dass die anderen das gesagt haben.
Ich erkläre euch das vielleicht auf anderen Worten. Ich wollte immer Geld haben und habe das so auf so ein Podest gesetzt, wo ich sage, okay, boah, das Geld, ich brauche das, ich brauche dieses Level und so weiter. Und dann kam Corona, habe ich mich getrennt von meiner Freundin, beziehungsweise wie uns.
Bist du während Corona in Mallorca geblieben?
Ja. Und zwar halt richtig ekelhaft, weil die dich eingesperrt, also wirklich, du hast 1.000 Euro Strafe bezahlt, wenn du zum falschen Supermarkt gelaufen bist und so.
Das heißt, der halt zu weit weg war.
Zugeordnet zu dir sozusagen. Richtig. Mhm. Auf deinem Pass praktisch ist ja eine Adresse hinterlegt, wo du wohnst und dann darfst du praktisch nur zum nächsten gehen. War richtig Diktatur ekelhaft und dann habe ich gesagt, okay, jeden Abend da klatschen und so bringt ja auch nichts. Goldener Käfig so ungefähr und dann.
Mir haben Leute erzählt, dass sie in Mallorca und Ibiza eine brutale Zeit hatten während Corona.
Ja, innen schon, aber ich muss natürlich arbeiten und ins Büro und so weiter und dann, ich ganz ehrlich, wahrscheinlich auch eine Ausrede, aber ich habe einfach auch irgendwie einen Punkt gesucht, wo ich sage, okay, jetzt mach mal was, weil da wurde ich irgendwie 28 oder so. Freundin lief nicht mehr so gut, dann haben wir uns getrennt auf Verein nehmen und dann war Mallorca auch schon fast nicht mehr so interessant, weil ich dann halt alleine und dann dachte ich, okay, was machst du jetzt? Bin dann nach Deutschland, habe mir noch davor Flyer bestellt in Mallorca über Flyer Alarm, habe die praktisch nach Deutschland geschickt, weil ich da immer mal wieder in Corona auch gependelt bin, weil ich es konnte durch Condor, also ich konnte auf jeden Flug im Prinzip mitfliegen. Und dann habe ich damals einen Kollegen kennengelernt, Immo Rob, kennst du vielleicht?
Der Garagendealer aus Boston. Genau.
Der hat mir damals, ich wusste, dass es geht, Häuser zu renovieren und zu verkaufen und so weiter, aber ich habe kein Grundbuch gesehen, ich wusste nicht, was eine Teilung ist, keine Ahnung. Und der hat mir das als Begriff praktisch erstmal vorgeschmissen, Fix und Flip.
Da hattest du den ersten Touchpoint damit?
Da habe ich mir da so ein bisschen reingelesen. Natürlich gab es Fix und Flipper in Dubai, aber ich wusste nicht, dass es so heißt. Da gab es natürlich auch Kunden von mir, die haben was gekauft.
Dieser Trendbegriff ist auch erst entstanden. Als wir angefangen haben, hat man das auch noch nicht Fix und Flip genannt.
Ich kenne es halt von Fixer Upper aus den USA.
Da hieß es noch Immobilienhai.
Ja, Kapitalist.
Fix und Upper, ja.
Und ja, das war so
da habe ich ein Buch hier dazu liegen.
Voll zu Fixer Upper.
Richtig geiles.
Echt?
Egal,
zeig ich auch mir nachher. Und dann war das so der Berührungspunkt und ich habe damals in Dubai, das weiß ich auch jetzt, ergibt das auch alles Sinn, habe ich immer gesagt, wenn ich mal reich, fertig bin sozusagen, mein Exit, was auch immer.
Was ist bei dir fertig?
Ja, wusste ich damals ja auch nicht. Okay. Sag mal 20 Millionen oder so,
keine Ahnung. So, also so viel.
Viel.
Aus der damaligen Perspektive.
Genau, und mehr davon. Und dann habe ich immer gesagt, ich würde am liebsten so einen alten Bauernhof kaufen mit meinem Vater und den renovieren. Und dann ist es irgendwann in einer ganz komischen Stunde dann auf diesen ganzen Lebensabbruch Mallorca, Umwandeln und so weiter, Corona, komische Zeiten, habe ich gesagt, okay, dann bin ich zu so einer Lebensberatung auch, weil ich gedacht habe, kann ich schaden. Also man denkt immer, nur das Auto braucht TÜV, aber wir brauchen eigentlich auch TÜV.
Das sage ich auch die ganze Zeit, aber
alle
holen sich keine Coaches und Psychologen und so. Ich habe beides.
Psychologen eigentlich, ja.
Ja, ich hatte immer nur
Coaches. Warum soll mein Auto einmal im Jahr durchgestellt mit Öl? Und ich bin ja auch, wenn du mal weißt, wie das funktioniert hier, das ist ja komplett verrückt, dass wir überhaupt laufen. Das ist eine
komplexe Geschichte.
Und warum sollen wir nicht zum TÜV?
Jetzt
mal ganz doof gesagt, aber da bin ich dann auch zu einer Lebensberatung. Die hat im Prinzip, machen die ja nicht, die sagen dir ja nicht, ah, du musst jetzt sofort das machen, sondern die spiegeln dir dein Leben in anderen Worten.
Und dann weinst
damit
du.
Richtig, damit du einfach auf diesen Trichter kommst, weil du die Story, die du in deinem Kopf hast, die erzählst du dir ja immer gleich. Es sind ja immer die gleichen Worte.
In der Regel. Ich glaube, das innere Narrativ wandelt sich manchmal auch sehr in eine sehr gefährliche Richtung über die Zeit.
Wie man mit sich selber spricht?
Ja, also mein Gespräch mit mir ist erst sehr vielleicht normal, positiv, freundlich und irgendwann wird es selbstbeleidigend oder so und dann negativ und auf einmal bin ich in so einer blöden Spirale gelandet, die mir nicht gut tut und dann auch meinem Umfeld nicht und dann entscheidet sich mein Umfeld eher von mir wegzugehen und das sind ja alles Zeichen, die ich aber vielleicht von innen gar nicht sehen kann. Und es ist, glaube ich, sehr wertvoll, wenn dann jemand von außen sagt, du, pass mal auf, alles weggeflippt, jetzt wird es Zeit, vielleicht mal das und das in Betracht zu ziehen.
Ja, das ist einfach nur ein Spiegel, mit anderen Worten im Prinzip.
Ja, der kann aber sehr schmerzhaft sein. Vielleicht machen es deswegen nicht so viel.
Ja, aber die guten Sachen sind immer die wehtun ein bisschen. Und richtig, dann hat die mir das halt so aufgemalt und hat gesagt, okay, was willst du denn, Jung? Was willst du? Und dann habe ich halt gesagt, ich will halt dahin
kommen. Money!
Ich will da hinkommen, zu diesem Ergebnis. Wir haben so das goldene Ei oder halt diese Zukunft oder was auch immer. Und dann hat sie gesagt, ja, aber darum geht's ja gar nicht. Weil was ist denn, wenn du da bist? Das ist auch immer so, Leute, ihr wollt immer 10 Millionen haben. Wenn ich dir morgen 10 Millionen gebe, was machst du dann? Dann musst du ja, dann geht's ja auch weiter, die Arbeit. Dann wirst du noch viel schneller abgescammt.
Also,
verstehst du, was?
Ja.
Wir wollen immer irgendwo hinkommen, aber was ist dann? Dann geht's ja genauso weiter jeden
Tag. Ich kenne ganz viele, die, also entweder passe ich meine Ziele konsequent an, dass ich nie dahin komme.
Ja.
Aber bei ganz vielen sehe ich auch, dass die Art des Arbeitens, vor allem dieses wirklich heftigen Hustles, auch eine Art der Selbstgeißelung ist irgendwie, die irgendwann nicht mehr wegdenkbar ist. Und die bin mir nicht sicher, ob dieser Rhythmus jemals verlassen werden kann. Aber da bin ich auch ein Kandidat dafür, da muss ich auch mal aufpassen.
Ja.
Deswegen habe ich dieses Jahr zum ersten Mal alle meine Urlaube vorgeplant.
Ja, das,
in Grün.
Das ist wichtig. Wenn die nicht drinstehen, dann mache ich die nicht.
Ja, und ich habe schon einen ausgelassen.
Ja. Das geht gut los.
Ja,
das sind einige, aber ist gut. Ja. Also das war so der, wie ich da hinkam praktisch und dann habe ich halt, das war
aber in Deutschland, die Dame.
Genau, und ich wusste, dass ich hatte schon die Flyer und so weiter und dann, ich habe halt nie diesen Spiegel im Prinzip bekommen, woher auch. Und dann war es im Endeffekt so, dass ich dann in der Nacht wachgelegen bin und dann gab es den lautesten Knall jemals und ich bin nicht aus dem Bett gefallen, sondern es war einfach hier drin dieser Knall, wo ich gesagt habe, Junge, was ist eigentlich mit dir, worauf wartest du, also willst du jetzt wieder einen Job anfangen?
Frage ich mich deine ganze Geschichte schon, warum es erst mit 30 soweit ist.
Viel zu spät.
Aber im Rückblick ist nicht so spät.
Ist okay.
Nein, du brauchst ja auch
oft, ich brauche dieses Skillset jetzt auch.
Und den Weg.
Ich würde es genauso machen.
Und du brauchst ja auch den Weg, um dahin zu kommen,
Bitcoin, wo du bist. Bitcoin kaufen.
Ja, ich auch.
In 12. Aber
ich habe da alles angefangen,
andere würde ich genauso
machen. Aber ich musste es verkaufen, weil wir Geld für unseren Club gebraucht haben.
Shit.
In Summa summarum wäre es besser gewesen, es zu behalten.
Ja, wahrscheinlich.
Wir hatten mal eine miese Bitcoin-Mining-Farm, eine Ethereum-Mining-Farm, der Fabi nicht. Das war richtig heftig.
Ja.
Wir hatten die Rigs rumstehen, das war richtig illegal auch.
Ja.
Also es war nicht illegal, aber es hat sich mega illegal angefühlt.
Ja.
Okay. Also
das und die Frau hatte ich
am
dann,
Rande,
aber im Prinzip ist es so. Also das wäre das Einzige, was sich ändern wird. Und
deinen Eltern auch raten, das zu tun.
Richtig, allen eigentlich. Aber die wenigstens machen es dann wahrscheinlich.
Ja.
Genau, und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt, scheiß drauf, jetzt suche mir nicht den nächsten Job, sondern jetzt mache ich eigentlich das, was ich immer mal machen wollte, wenn ich fertig bin, warum mache ich es nicht jetzt?
Mhm.
Und komme vielleicht auch schneller an irgendwelche Ziele, die ich noch habe.
Das heißt, wann hast du deine erste Immobilie geballert?
Direkt 14 Tage, nachdem ich in Deutschland war, habe ich einen Notartermin gehabt.
Geil.
Über Flyer, halt ausgeteilt, 3-4 Tage.
Wo?
Bei mir in Kempten.
Okay, und da hast du auch gekauft?
Da, wo ich mich auskenne, das ist auch ein Tipp jetzt an euch, wenn jetzt geht es auch mal ein bisschen um Fix und Flip heute, aber kauft bitte da, wo ihr euch auskennt. Also das ist so ein Quatsch, irgendwie eine Buy and Hold, wenn ich in München wohne, in Hamburg zu kaufen. Völliger Quatsch. Also das könnt ihr machen
irgendwann. Bin ich auch kein Fan davon,
aber die erste musst du anfassen können.
Finde ich auch
gut. Wie die erste Freundin oder was.
Die ist auch nicht aus einer
AR-Brille. Die musst du anfassen können. Und im Prinzip ist es, da werden die Fehler gemacht.
Vielleicht gehen wir ganz kurz
darauf, du dann auch.
Ganz kurz auf die erste ein.
Auf die
was? Wir haben kurz im erste Immobilie, habe mich fast aus dem Konzept gebracht, rausgeflippt. Es wird ja häufig drüber gesprochen und die wenigsten setzen es um. Und hier und da wird dann online auch dargestellt, dass die erste gammelige Immobilie, die euch nur 50 Euro Überschuss macht, ein Witz ist. Ich glaube, dass das elementare Ding ist, die erste Immobilie, die auch so klein sein kann, wie sie will. Und sie kann auch 150 Euro im Monat kosten, das ist auch nicht schlimm. Aber es ist halt die erste Immobilie. Du gewöhnst dich an den Move, eine Immobilie zu kaufen und dann denkst du, okay, das war jetzt, bin doch nicht gestorben, wieder erwartend. Ich saß schon oft beim Notar mit vielen Immobilienkäufern und es ging von Sie sind so desinteressiert, dass sie nichts mitkriegen, bis hin zu, sie sind wirklich eins vor Notarzt. Also habe ich alles schon gehabt. Heulen, schreien, so abbrechen, weil sie nicht konnten. Und, aber diese erste Immobilie ist der Schritt, der häufig zu richtig Vermögen führt nachher. Deswegen bin ich kein Fan davon, zu propagieren, dass es ein Witz ist, halt nur eine Immo zu kaufen. Ja. Und bei dir ist ja auch so, die erste Immobilie hat ja auch richtig was losgetreten.
Ja, also ich habe auch damals dann, bin jetzt zu meinem Vater gegangen, habe gesagt, hier Papa, du hast zwar keine Ahnung, was ich dir jetzt die nächsten halbe Stunde erzähle, aber ich hätte dich gerne dabei, einfach weil ich dieses Konstellation, Vater, Sohn, Handwerker, cool, wir haben ja immer irgendwas zusammen gebaut auf dem Bauern und du bist ja nur am Basteln, Sägen, was auch immer. Da habe ich gesagt, hey, du hast zwar keine Ahnung von Finanzierung, Grundbuch und so weiter, aber komm einfach, das war jetzt auch nicht wegen der Bonität, weil es war 2021, ich hatte sehr, sehr gutes Geld bei Condor, die haben es mir im Prinzip hinterhergeschmissen, die Kohle,
weißt du selber. 2021 Zinsen umsonst.
Januar 21, ja. Die haben gesagt, hast du einen Puls, ja, hast du 2000 netto, hier halbe Mille so ungefähr. Ja, es war ja im Prinzip, es war ja schon zu extrem wieder.
Wichtig vielleicht kurz zum die Zuhörer abholen, du hast absichtlich gekauft zum Flippen und zum Fixen.
Genau,
also kaufen war nicht Buy and Hold, sondern ich kaufe das Ding, mach's fresh und flips wieder raus.
Genau, klassisch einkaufen,
von rein,
verkaufen.
Frisch machen bis raus, wie lange?
4,5 Monate.
Okay.
Das Problem an der Story in Deutschland ist, dass du diese Fristen hast. Ja. Allein wenn du eine Firma bist, musst du 2 Wochen warten, bis du zum Notar gehen kannst. Und das hast du im Ankauf und Verkauf. Dann bist du schon mal beim Monat, den du nicht. Kaufpreisaufforderung. Theoretisch soll es eine Woche oder zwei dauern. Es dauert teilweise.
Kann mal länger dauern.
Ja, Monate. Also du bist da einfach abhängig vom System auch hingehend. Dass die Renovierung an sich 1,5 Monate, 2 Monate.
War es eine Kernsanierung?
Nee, war schon oberflächlich, also okay, Bad neu gemacht.
Also Oberflächen, Böden.
Wir können auch ein paar Fotos, ah nee, wir sind ja nicht, oder?
Also wir können Fotos einblenden, aber genau, die müssen wir dann im Nachgang einblenden.
Im Prinzip 3 Zimmer, 1975, 228.000 Euro, was damals günstig war. Banker hat gesagt, hey, das ist ja voll teuer. Und ich habe halt davor 2-3 Tage praktisch komplett ImmoScout eingesogen. Ich wusste genau, was online ist, von wem, was es kostet und so weiter. Und wusste, wenn ich das für den Preis ankaufe, kann es nur funktionieren.
Ja. Was waren die Kosten für die Renovierung?
Renovierung habe ich selber gemacht mit Papa.
Material.
Zu 80% Material, bisschen Amazon. Ich hatte ja Zeit. Ich hatte ja,
Fulltime-Job.
Es war ja auch, ich wollte es ja lernen. Ja. Also habe ich halt auch alles verglichen und so weiter. Den letzten Cent gespart, würde ich heute nie mehr so machen, aber war einfach wichtig. Ich wollte auch selber in dieser Bude stehen und die Wände rausreißen und streichen. Ich habe auch da Decken gestrichen, würde ich nie wieder machen. Kriegst die ganze Farbe in die Fresse. Und im Endeffekt habe ich das Produkt einmal umgestülpt und von innen kennengelernt. Und es war mir wichtig, dass ich auch mitreden kann die nächsten Jahre. Ich wusste, wenn ich was mache, dann mache ich es länger. Und dann habe ich halt auch dieses Produkt einmal kennenlernen wollen und habe dann im Prinzip alles renoviert in 2 Monaten mit Papa und dann halt natürlich Sanitär Elektro abgegeben.
Habt ihr einen Kapitalanleger verkauft oder einen Eigennutzer?
Ich hatte keine Ahnung, was der Unterschied ist.
Du weißt halt, aber wahrscheinlich jetzt, wer es gekauft hat, oder?
Das Ziel war immer, also es ist auch mein Stil, den ich jetzt so durchgezogen habe, ich mache immer Eigennutzer.
Ja.
Ich mache immer ein Parkett rein, einen geilen Raumtrenner. Also ich mache da immer noch so einen Schmankerl, so eine Augenweide mit rein, wo emotional einfach mein Objekt abhebt von diesen ganzen anderen 0815-Scheiß. Und das ist mir bis jetzt auch gelungen. Das muss ich auch einfach ganz klar so sagen. Das ist
dein USB
immer quasi schöner geworden als teilweise auch Neubau.
Und ja, gut, Bestand muss nicht per se hässlich sein. Nee. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
Nee, aber auch der Neubau, der ist ja furchtbar. Diese Fliesen, die so verrostet aussehen, kennst du die?
Ja,
die
mag ich
auch
nicht.
Was soll das denn?
Nee,
macht keinen Sinn. Ohne Scheiß, die Fliese kostet genauso viel wie meine. Und meine
ich finde auch Fliesen, die wie Teppich aussehen oder Teppich, die wie Stein oder Holz aussehen, auch richtig heftig schlimm.
Holzfliesen.
Ja, ganz heftig.
Krieg Gänsehaut, das ey.
Kannst du im Notfall im Spa-Bereich im Hotel machen mit hoher Abnutzung, aber auch dann ist nicht geil.
Es gibt ein paar coole, aber in der Regel sind die nicht
cool. Ist schon übelst hässlich einfach.
Ja.
Ja, ein Kumpel von mir hat so Teppich im Holz-Style, das ist auch ganz schlimm.
Teppich im Holz-Style?
Mhm.
Ja, ist auch Quatsch.
Genau, also jeder wie er mag.
Nee, ist ja Geschmackssache, aber ich muss ja als professioneller Flipper muss ich ja auch irgendwo 80% des Marktes treffen. Ich kann ja nicht einfach irgendwas bauen, wie ich es gerade mag und dann will es keiner. Also das ist immer ein Spagat zwischen, ich schaffe was Schönes, Kreatives und
aber
bin aber Unternehmer, wo sagt, okay, ich muss aber trotzdem die größtmöglichste Masse abgreifen können. Und das Konzept fahre ich jetzt eigentlich seit 3 Jahren, habe dann vor einem Jahr gekündigt erst. Hab jetzt,
das heißt, du bist erst ein Jahr vogelfrei quasi.
Ein Jahr privatversichert am Arsch, ja.
Und unabhängig von privatversichert am Arsch, das letzte Jahr deiner Arbeitszeit, würdest du eher sagen, das ist zu deinem Arbeitgeber geflossen oder eher in dein Business?
Wahrscheinlich eher in meins.
Ah ja, okay.
Aber ich wollte nur mal gefragt haben. Aber was mir auch in die Karten gespielt hat, Corona mit Flug war da nicht so viel. Mhm. Und meine Kunden Amex, und die haben da nicht viel gebucht. Also hatte ich eine gute Zeit. Ich habe immer alles fertig bekommen. Umsätze sind sogar gestiegen dann im neuen Jahr. Aber ich war mit dem Herz schon längst woanders,
klar. Ja.
Und habe da ein paar Dinger durchgedreht, dann ein Reihenhaus von einem Messi auch abgekauft, cool. 180.000 verdient an einem Ding in 6 Monaten, habe gesagt, okay, jetzt hast du die Welt verstanden. Mhm. Und der Witz war, beim ersten Objekt haben wir 80.000 gemacht, ja. Der Bank haben wir vorgerechnet 35, weil bei denen musst du immer ein bisschen konservativ.
Richtig. Kannst
du nicht sagen, oh, ich mache 100.000, dann sagen die hier, ab nach Hause.
Das funktioniert nicht. Das ist übrigens ein wichtiger Tipp, den könnt ihr euch gleich hinter die Ohren schreiben. Kalkuliert eure Objekte so weit runter, wie es nur geht.
Ja.
Wenn ihr overdelivert, das realisieren die nicht mal. Nee. Aber es müssen die auch nicht. Habt euer Ego im Griff. Ihr müsst nicht die geilsten Investoren sein vor der Bank.
Ja.
Ihr müsst nur die Zahlen liefern und zuverlässig sein.
Es muss sicher sein.
Ja, sicher.
Ja.
Ego-Controller anmachen in dem Fall.
Genau. Und dann haben wir 80 gemacht, weil der Markt ja natürlich auch einfach verrückt war. Und wir dann auch ein schönes Produkt gebaut haben, immer so ein bisschen skandinavisch, kannst du dir das vorstellen? Also ein schönes Parkett, skandinavische Elemente mit Schwarz und so weiter.
Mhm, mit schönen Holzfliesen und so.
Ach, richtig. Und ein paar LED-Leisten.
Mhm. Aber nur in geilen Farben, nur wo man die LEDs sieht.
Ja. Nee, ich habe keine Farben in den LED-Leisten, finde ich kitschig.
Es geht nicht.
Geht gar nicht.
Es geht gar nicht. Also es geht nie.
Das geht bei so einem Logo aber nicht.
Ja, das ist aber was anderes.
Kannst du nicht dein Badezimmer in so eine Disco
verwandeln. Wobei ich die Hintergrundbeleuchtung von dem Fernseher schon richtig
heftig finde. Ja, das ist okay.
Deswegen haben wir den auch gekauft. Übrigens, der erste davon war so groß, dass er nicht aufs Kamerabild gepasst hat. Dann haben wir den kleineren gekauft. Da war der Ego-Controller anscheinend nicht an.
Ja, das ist das Konzept. Und mittlerweile, und ich habe mir dann halt auch gleich am Anfang so eine kleine Hürde gesetzt, wo ich sage, ich filme jetzt jede Woche einmal so ein Video ab. Komfortzone komplett einmal rausgegangen, weil weil selber, also wenn man damit nicht konfrontiert ist, dann ist das erstmal richtig komisch, wenn du in so eine Kamera reinlaberst.
Für mich war das nicht komisch.
Ja, das ist gut.
Aber dann ich laber auch die ganze Zeit, deswegen, also ob die Kamera jetzt da ist oder nicht, kein Effekt, glaube ich. Glaube ich.
Bisschen höflicher vielleicht.
Ja, ein bisschen höflicher, weniger Ausdrücke.
Ja.
Nee, weniger dann Immobiliengeläster.
Halt, im Prinzip habe ich dann als Flipper, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn jeder flippt, dann nennen die sich ja schon irgendwie so ein bisschen Flipper. Wie der Delfin. Jetzt denkt jeder an den Delfin. Und jetzt bin ich halt der Flipper. Mhm. Also ich habe diese Nische praktisch zu meinem Markennamen gemacht, habe die auch geschützt.
Gut, Immogame ist auch geschützt.
Ja, sehr gut.
Jeder, der Immogame benutzt, weltweit, auch in China. Jeder, der Immogame benutzt, muss mir immer 50 Cent überweisen pro Wort. Ich mir selber auch Immogame.
Deswegen läuft es.
Nee, das also geil.
Ist jetzt die Marke und da ist jetzt viel draus entstanden.
Ich glaube, viele unterschätzen das mit der Marke.
Ja.
Weil du kannst halt dein, könntest dich auch Johannes Schwärzler Immobilienberatung nennen. Wen interessiert, es geht eh nicht um dich, es geht um den Content, den du lieferst und den Mehrwert, den du den Leuten bringst. Aber Flipper, das ist dann halt eine Marke und das kann man irgendwie auch ausbauen. Da kann man auch dein Gesicht mal austauschen, wenn du sagst, jetzt doch wieder Mallorca oder ich will in Dubai doch wieder das Penthouse mit dem Porsche. Dann kannst du dich auch austauschen und das würde nicht mal so richtig auffallen.
Naja, es ist schon sehr persönlich
bei mir noch. Das wird mit der Zeit verloren gehen.
Ja. Ich wollte halt immer dieser nahbare Mensch sein und nicht irgendwelche Zahlen um mich rumschmeißen und sagen, hier, wir haben was gekauft für 1 Million und da verkauft. Also ich habe mal in eine Wand gebohrt und da kam das Wasser raus. So, das filme ich natürlich. Also ich möchte gerade die Scheißdinger zeige ich. Weil jeder ist immer schön und happy und glücklich und reich und sowieso und dass mal richtig was schief geht und dann irgendwie, wir haben jetzt ein neues Startup gegründet, wir haben 3 fucking Monate darauf gewartet, dass das Amtsgericht und die Dinger bestätigt. Am Ende war ein Wort falsch in der Satzung. Also das sind so Sachen, die erzählt dir niemand. Mhm. Oder auch diese Scams, wenn du eine Firma anmeldest, kriegst du ja immer so einen Scam, wo dann sagt, bitte überweis innerhalb von 3 Tagen nach
Polen. Ja, kannst du deine Stammeinlage auf jeden Fall mal raushauen.
Ey, weißt du, wie viele Leute darauf reinfallen?
Weil ja, die Business funktioniert.
Gut gemacht.
Ja, die sehen offiziell aus, die schreiben.
Und so ein Reel mache ich halt und sage, hier, passt da mal bitte auf, wenn ihr sowas kriegt. Und einer hat mir tatsächlich geschrieben, hat gesagt, ey, yo, ich war ohne Scheiß kurz davor, das Ding zu überweisen.
Ja, dann hast du Gutes getan für die Welt.
Wenigstens für den einen. Also ich wollte immer nahbar sein, das war mir wichtig.
Frage, Zinsen sind gestiegen und der ganze Markt ist schwieriger. Funktioniert Fix und Flip jetzt noch?
Ja, das macht richtig Spaß. Weißt du warum? Weil die Konkurrenz weg ist. Mhm. Also alle, die sagen, ich warte noch, das waren auch die, die Bitcoin bei 60.000 Euro gekauft haben. Was erstmal nicht schlimm ist. Aber
aktuell geht's.
Ja, aber wenn alle wegrennen, da gibt es tausende Quotes. Ich glaube, Warren Buffett hat sogar gesagt und was auch immer. Wenn alle wegrennen, dann musst du darauf losrennen. Und jetzt gerade, ich habe Exposé-Preise bei 260.000, ich mache ein Angebot für 190, sage, ja, melde dich halt, wenn irgendwann mal dieser Preis in Frage kommt. Vergess das Ding, frag alle paar Wochen mal wieder nach und hab's jetzt halt bekommen auch dafür. Also 70.000 Nachlass, also, da hätte keiner von euch, ich muss jetzt in der Kamera schauen, da hätte keiner von euch nochmal nachgefragt und wer sich schon fast, hätte sich fast geschämt, da nochmal nachzufragen, so ungefähr.
Also ich mache das, also leider muss ich sagen, ich habe zu wenig Immobilienkontakt inzwischen, ich bin nur noch Company Builder, dass ich Immobilie von innen sehe, passiert meistens digital. Was auch traurig ist, weil diese Geschichten, wir hatten zum Beispiel ein Haus, da war die Heizungsleitung, warum auch immer, auf Höhe der Sockelleiste verlegt. Und der hat die nicht geklebt, sondern warum auch immer hat er die geschossen mit so Nägeln, die Leiste.
Alter.
Und einmal außenrum und dann hat es irgendwann angefangen zu schimmeln. Es sah wirklich aus wie der Exorzismus, sein Vater in der Wohnung dann. Die war halt kernsaniert. Und wir haben es nicht gerafft und irgendwann haben wir die halt mal rausgerissen und dann kam halt überall so im 30 cm Abstand so kleine Wassersprenkler raus. Ja, und so, oh, was ist das? Ja, also ich bin zu wenig da drin leider. Aber tatsächlich ist es schon auch so, in der Angebotserstellung, wir sagen den Leuten auch, hey, wir können kein Angebot machen, es ist so weit weg vom Kaufpreis, da werdet ihr und der Verkäufer sauer auf uns. Dann sagen die, hey, mach trotzdem.
Ja, genau.
Und dann sind es 50% vom Kaufpreis häufig. Dann sagen die, ja, das geht, das kommt nicht in Frage, ja, das haben wir uns gedacht, ja, deswegen, ja. Aber wenn es irgendwann mal runtergeht,
könnt ihr euch melden. Das steht auch in meiner ersten Mail, ich weiß, da werden keine Luftsprünge, bla bla bla.
Und dann musst du vorsichtig sein,
ja.
Also das ist auf jeden Fall, ist so, ja. Gerade eben ist die Bereitschaft zu verkaufen von vor allem vielen, die eher müssen, schon sehr hoch.
Ja. Nee, das Problem ist halt gerade, dass du eigentlich immer so ein bisschen Erzieher spielen musst, weil die haben irgendwann mal eine Einweihung bekommen von der Sparkasse vor 2 Jahren und da waren es noch 2 Millionen, jetzt ist es halt nur noch 900.000. Mhm. Ich möchte sowas auch nicht hören als Besitzer, ist logisch. Mhm. Also ich verstehe beide Seiten,
ja.
Aber ich gehe halt ganz logisch hin und sage, hier, ich kann das bezahlen, dann macht das für mich Sinn. Das heißt nicht, dass ich Leute irgendwie ausbeute oder so. Jeder hat schon mal ein eBay-Kleinanzeigen-Schnäppchen gemacht und der hat sich insgeheim gedacht, warum verkauft der so günstig?
Genau.
Das sind halt andere Situationen.
Das fragen uns die Leute auch die ganze Zeit, warum verkaufen die es euch so günstig? Ja, weil die halt eine individuelle Situation haben, die gerade nicht passt für die und deswegen geht das Ding raus.
Richtig.
Jetzt hast du.
Also zurück zur Frage, geht auf jeden Fall. Man muss stärker kalkulieren, weil der Markt ist runter und deine Preise sind ein bisschen hoch. Das heißt, das Delta zwischen Ein- und Verkauf hat sich einfach, was habe ich jetzt gesagt,
Delta. Ja, dass es wesentlich gefährlicher geworden ist und du halt deinen Skill mehr im Griff haben musst, weil die Stellschrauben sind ja schon Einkauf, Sanierung, Verkauf und die Stellschraube Einkauf ist schwieriger, die Stellschraube Sanierung ist schwieriger und die Stellschraube Verkauf ist schwieriger.
Ja.
Und da hat es schon den einen oder anderen zerlegt. Vielleicht ein Tipp aus meiner Perspektive, wie du das vermeiden kannst, dass es dich zerlegt, kauf einfach so, dass du es im Notfall behalten kannst.
Richtig.
Dann ist Worst Case, hast du ein Bestandsobjekt für ein paar Jahre, Monate, kannst dann rausdrehen, wenn es passt.
Ja.
Blockiert halt, dann brauchst du ein neues EK, verstehe ich, alles nervt, aber es nervt noch viel mehr, pleite zu gehen.
Richtig. Und auf einem Objekt festzusitzen und eigentlich in die Miese zu gehen, ohne dass du weg davon, also du musst ja jeden Monat bezahlen.
Ja.
Ja. Also man muss wissen, was man. Ich habe jetzt auch mal schlecht eingekauft, zu teuer saniert und der Markt ist währenddessen runtergegangen. Ich habe halt nur 20.000 gemacht, was mal eigentlich 70 waren.
Mhm.
Aber ich kenne viele, die haben mit Verlust verkauft letztes Jahr.
Ja, 20
Jahr.
Ist sehr, auch sehr noch
viele. Schön. Ja. Und deswegen, ich mache es ein bisschen konservativer, mache das Produkt ein bisschen schöner, habe wieder ein bisschen mehr Puffer drin im Verkauf und dann funktioniert es.
Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, was ist dein Plan für dich? Wo geht's dahin?
20 Millionen. Nee, also mittlerweile ist Geld für mich, wenn wir ganz kurz das Thema Geld anschmeißen, mir macht das Spiel extrem Spaß. Ich liebe dieses Spiel.
Das Immo-Game.
Das Immo-Game.
Ah ja.
Das ist ein sehr guter Name dafür. Ich liebe dieses Spiel und dieses Thema Geld, diese Gewinne und so weiter, die sind eigentlich nur so eine Art Punktestand, um halt zu schauen, ob man sein System richtig umgesetzt hat, ob man diesen Plan richtig umgesetzt oder was auch immer. Also es ist einfach so eine Art Punktestand, hat das funktioniert, was ich mir da ausgedacht habe oder nicht. Darum geht's. Weil Immobilieninvestor sind eh chronisch pleite. Also die Kohle ist immer irgendwo. Und wenn sie da ist, dann soll sie eigentlich schon sofort wieder weg.
Oder halt investiert, ja.
Ja, also die ist ja eigentlich nie da. Und Ziel ist es, also wir bauen gerade ein Startup auf,
ja.
Launchen in wenigen Tagen, Wochen, was auch immer.
Darf man schon wissen, wie es heißt?
Leverage.immo, wie der Hebel.
Mhm.
Und die Idee wurde von 2 Jungs in Dresden gegründet. Die haben unter anderem Wandelbots mitgegründet. Mhm. Also die haben 120 Millionen eingesammelt. Also ein extrem großes Tech-Spektakel, / VC-Wunder so ungefähr. Mhm. Und die haben das 6 Jahre aufgebaut. Denen ist jetzt ein bisschen, ja, nicht langweilig geworden, aber die wollen was bauen.
Mhm.
Und im Prinzip weißt du auch, jeder, der mal überlegt, eine Immobilie zu kaufen oder schon 5 hat, der ist in Excel unterwegs.
Ja.
Ich liebe Excel. Ich habe da auch mehr komplette Computerdinger rausgebaut. Aber es ist halt komplett untransparent, inaktiv und komplett offline im Prinzip, außer du bist auf Sheets oder was auch immer. Aber was ich meine damit, du kalkulierst eine Excel, also kaufst dir irgendeine Wohnung oder willst eine Wohnung kaufen, kaufst von Immocation, lädst den Rechner runter oder meinen oder du hast vielleicht auch einen oder keine Ahnung.
Baust dir selber was. Ich halt von allen nichts.
Meiner ist sehr gut.
Unsere ist sehr einfach.
Meiner ist sehr, sehr gut.
Einkauf minus Verkauf gleich Gewinn kaufen.
Ja.
Wenn es so nicht klar ist,
sagt Matthias Baerbaum auch immer,
dann kannst du es vergessen.
Nee, aber du weißt, dass jeder wurschtelt da in seiner Excel. Ja. Ich kenne auch Leute, die machen Airbnb-Arbitrage mit Excel-Listen, mit dem Eingang und so weiter. Und
vergiss
Buy and Hold, Verwaltung in Excel. Mhm. Funktioniert rudimentär, ist klar. Aber wir haben gedacht, okay, warum gibt's diese Excel nicht online, wo ich dann mit einem Klick das Ding mit meinem Banker teilen kann? Wir sind angeschlossen mittlerweile an Pricehubble für eine sofortige Bewertung. Wir sind angeschlossen an einen Finanzierer, dass du dein Portfolio migrieren kannst auf eine andere Plattform.
Mhm. Also wir oder sind auch Kickbacks vereinnahmen?
Alles, alles. Also das wird so die Basis. Also egal, ob man jetzt vorher schon kalkulieren will oder ob man 5 Buden hat, also sobald man eine Kalkulation praktisch kauft, geht die in Bestand über und das bleibt in dieser Plattform. Mhm. Und du hast eine coole Übersicht, sieht aus wie jedes Krypto- oder Aktienportfolio, was es in der Aktienwelt schon gibt, bauen wir jetzt praktisch für die Immobranche.
Das können wir in unseren Shownotes verlinken.
Gerne, können wir mal.
Ja.
Können wir auch einen Code raushauen, wenn wir schon live sind. Ich weiß es noch nicht, was das Amtsgericht wieder für eine Idee hat bei uns.
Ich glaube, wir schaffen das bis dahin.
Genau. Also leverage.immo, leverage einfach wegen dem Hebel, weil das im Prinzip die ganze Magie in der Immobilienbranche ist. Und du kannst alle Strategien abbilden, buy and hold, fix und flip. Es soll halt einfach ein Klick oder keiner. Also es ist wirklich sehr, sehr simpel.
Sehr cool. Das hört sich sehr spannend an. Wir sind leider schon am Ende angekommen.
Ja.
Wir haben einen langen Ausflug durch dein privates Leben gemacht, was ich aber ganz schön finde, weil die Geschichte und der Werdegang ist ja immer das Wesentliche, irgendwie, worum es geht. Weil wir sind ja nicht irgendwie, du bist ja nicht der Flipper, sondern du bist halt der Johannes, der hier in Dubai war, in Mallorca, in Australien, seinen Weg gegangen ist vom Bauernboy zum Jetset-Boy.
Das gefällt mir noch nicht. Der
ja, wir können, also das, alles wird, egal. Das wird sich auch nochmal weiterentwickeln. Und daher da vielen Dank für deine coole Story und auch deine Nuggets, die du uns hier mitgegeben hast. Ich glaube, da kann der ein oder andere, der sich um das Fix- und Flip-Thema Gedanken macht, einiges rausziehen und sich auch gerne an dich wenden. Dich verlinken wir auch in unseren Shownotes. Ihr findet ihn unter, wie ist genau der Instagram-Name?
Flipper.immo.
Flipper.immo, nicht, dass ich was Falsches sage. Ja. Könnt ihm gerne Nachrichten schreiben, er freut sich auf euch. Finden werdet ihr ihn auch auf der Cashflow-Conference.
Richtig.
Könnt ihr gerne euch auch noch ein Ticket organisieren, falls ihr das noch nicht habt. Da lernt ihr, wie ihr Cashflow macht. Das ist auch die Mission unseres Podcasts hier. Wir wollen euch beibringen, wie ihr passiven, positiven Cashflow macht. Curry nennen wir das Ganze. Und Fix und Flip ist eine Möglichkeit davon. Es ist ein bisschen aktiver, ja, das muss ich zugeben, aber es macht eine Menge Cashflow, wenn man das gut macht. Und wie ihr das lernen könnt, da gibt es einiges an Input auf der Cashflow Conference, auch vom Mr. Flipper. Richtig. Und der wird euch da einiges dazu erzählen können. Daher freue ich mich sehr, wenn ihr uns da besuchen kommt. Unabhängig davon, vielleicht habt ihr den einen oder anderen Freund, der sich mit dem Thema beschäftigt oder Freundin, die sich mit dem Thema beschäftigen, leitet gerne mal unseren Podcast weiter und bewertet den auch gerne, weil dann steigen wir in den Podcast-Charts auf und können mehr Menschen erreichen und noch mehr auf unsere Cashflow-Conference holen. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank dir. Es war super spannend.
Hat Spaß gemacht.
Und an euch Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche Freitag.
Bis dahin. Ciao, ciao.